Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Im jahrelangen Atomstreit mit dem Iran haben sich Vertreter der UN-Vetomächte und Deutschlands in Genf auf eine Übergangslösung geeinigt. Der Iran erklärte sich bereit, Teile seines Atomprogramms für 6 Monate auszusetzen und Kontrollen der Vereinten Nationen zuzulassen. Im Gegenzug lockert der Westen einige seiner Wirtschaftssanktionen. Die Verhandlungen sollen aber weitergehen mit dem Ziel einer dauerhaften Vereinbarung.
Küsschen, Umarmung und Schulterklopfen nach zähem Ringen bis ins Morgengrauen. Der Durchbruch ist da. Eine Einigung auf 6 Monate. Erleichterung auf allen Seiten.
Es ist ein wirklich wichtiges erstes Abkommen. Wir reagieren mit Diplomatie auf die Sorgen der Welt um Irans Atomprogramm. Eine historische Zäsur, meinen manche, nach 10 Jahren ergebnisloser Gespräche.
Es ist ganz sicherlich auch eine Wendemarke. Wir sind unserem Ziel, eine atomare Bewaffnung des Irans zu verhindern, ein entscheidendes Stück näher gekommen.
Die Eckpunkte des Deals. Der Iran darf in seinen Nuklearanlagen weiter Uran anreichern, allerdings nur noch auf maximal 5%. Höher angereicherte Bestände müssen entsorgt werden. In 2 umstrittenen Anlagen können täglich Inspektionen stattfinden. Der Schwerwasserreaktor in Arak darf nicht in Betrieb gehen. Es hätte ein zweiter Weg zur Atombombe werden können. Im Gegenzug werden Sanktionen gegen den Iran von etwa 5 Milliarden Euro gelockert. Die Kernsanktionen im Banken- und Ölsektor bleiben. Für US-Außenminister Kerry ein Test, wie ernsthaft die Iraner es meinen. Sein Appell: Leute, es ist nicht schwer zu beweisen, dass euer Atomprogramm friedlich ist, also beweist es jetzt. Aufräumen nach dem Verhandlungsmarathon. Das Erreichte allerdings ist nur der Auftakt zu einer umfassenden Lösung.
Die internationalen Reaktionen auf die Einigung in Genf fallen weitgehend positiv aus. So bezeichnete US-Präsident Obama das Abkommen mit dem Iran als erste Etappe hin zu einer umfassenden Lösung. Scharfe Kritik kommt dagegen aus Israel. Nach Überzeugung der Regierung in Jerusalem wird der Iran weiter heimlich an Atomwaffen arbeiten.
Es war eine Siegesrede, die das iranische Fernsehen heute übertrug, als Präsident Hassan Rouhani das Genfer Abkommen feierte. Die internationale Staatengemeinschaft habe das Recht Irans auf Nuklearenergie endlich anerkannt, sagte er. Alle Seiten würden dank des Abkommens nur gewinnen. Auch der russische Außenminister lobte das Abkommen in höchsten Tönen. Es sei gelungen, so Sergei Lavrov, eine der größten Aufgaben der Weltpolitik zu lösen. Ganz anders dagegen die Stimmung heute in Jerusalem bei der israelischen Kabinettssitzung. Gleich zu Beginn machte Premier Netanyahu keinen Hehl daraus, was er von dem Abkommen hält. Was letzte Nacht in Genf erreicht wurde, ist kein historisches Abkommen, sondern ein historischer Fehler. Die Welt ist heute ein noch gefährlicherer Ort geworden. Bei einer anschließenden Pressekonferenz wiederholte Netanyahu seine Drohungen gegenüber dem Iran. Israel ist nicht durch das Abkommen gebunden. Wir werden es nicht zulassen, dass ein Regime, das immer wieder die Zerstörung Israels fordert, die Mittel dazu in die Hände bekommt.
Während der Westen aufatmet, sind vor allem sunnitische Staaten wie Saudi-Arabien und andere entsetzt. Denn sie fürchten eine Kräfteverschiebung in Nahost zugunsten des Iran. Und so hoffen sie insgeheim auf einen Angriff Israels. Denn in Jerusalem herrscht Angst. Angst vor einem zweiten Holocaust. Und es herrscht die Überzeugung, dass der Iran die Welt in Genf getäuscht hat.
Weitere Informationen über die Einigung mit dem Iran finden Sie auf unserer Homepage tagesschau.de. Dort haben wir die Kernpunkte des Abkommens noch einmal für Sie zusammengefasst. Die große Ratsversammlung in Afghanistan, die Loya Jirgah, hat dem geplanten Sicherheitsabkommen mit den USA zugestimmt. Der Vertrag soll regeln, welche Rechte und Pflichten die US-Soldaten von 2015 an in Afghanistan haben werden. Ob das Abkommen zustande kommt, ist aber noch fraglich. Die USA fordern, es müsse noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Präsident Karzai zögert aber.
Das war eine klare Entscheidung, schnell unterschreiben, noch in diesem Jahr. Die Loya Jirgah stimmt dem Sicherheitsabkommen mit den USA zu. Nur kleine Änderungen forderten die Delegierten. Hamid Karzai könnte sich damit absichern, doch wieder äußert er sich nicht eindeutig, lässt weiter offen, ob er und wann er unterschreibt. Unsere Bedingung ist Frieden. Wenn die Amerikaner uns Frieden bringen, stimmen wir zu und unterschreiben. Scheitert das Abkommen, würde es wohl keinen NATO-Einsatz ab 2015 geben. Maximal 15.000 Soldaten sollen in Afghanistan bleiben. Die USA stellen den größten Teil. Sie sollen afghanische Soldaten ausbilden, aber auch Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Das Abkommen regelt, US-Soldaten dürfen nicht in Afghanistan vor Gericht gestellt werden. In den vergangenen Tagen hatte Karzai betont, nicht er werde unterschreiben, sondern sein Nachfolger, aber der wird erst im April gewählt. Einer der potenziellen Nachfolger kritisierte Karzai heute deutlich. Das Abkommen mit der Wahl zu verbinden, ist ein Risiko. Es ist mehr als das. Es ist gefährlich und das können wir nicht gebrauchen. Die Loya Jirga hatte 4 Tage lang beraten. In Arbeitsgruppen wurde das Abkommen diskutiert. Die Entscheidung ist nicht bindend, aber wichtig. Das Parlament muss noch zustimmen.
Ein früherer afghanischer Mitarbeiter der Bundeswehr ist in Kunduz getötet worden. Der Übersetzer sei heute Morgen erwürgt aufgefunden worden, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Nach Informationen der ARD gehörte der Mann zu den etwa 180 Helfern, die wegen drohender Racheakte der Taliban von Deutschland aufgenommen werden sollen. Die Bundeswehr hat das Feldlager in Kunduz vor gut einem Monat geräumt.
Zum Abschluss des jüdischen Gemeindetages in Berlin hat Bundespräsident Gauck am Mittag betont, dass jüdisches Leben in Deutschland immer selbstverständlicher werde. Es gäbe ein gewachsenes jüdisches Selbstbewusstsein im Land. Als Beispiel nannte das Staatsoberhaupt eine Reihe von Synagogen, Neubauten und Initiativen zur jüdischen Bildung, wie etwa die Rabbinerausbildung. Während der 4-tägigen Veranstaltung ging es unter anderem um die politische Situation im Nahen Osten und um das Miteinander verschiedener Religionen.
Die Verhandlungen über ein Regierungsbündnis von Union und SPD gehen in die entscheidende Runde. Die Parteispitzen von CDU und CSU beraten zur Stunde im Kanzleramt über ihre Strategie für die nächsten Tage. Der Koalitionsvertrag soll möglichst Mitte der Woche fertig sein. Bis dahin müssen allerdings noch mehrere Streitpunkte geklärt werden. Außerdem wird die Frage immer drängender, ob die SPD-Basis einem Vertrag auch zustimmen wird.
Ein riesiger Krähenschwarm sucht heute Nachmittag am Kanzleramt Schutz vor dem Regen. Jene Vögel, die in der Mythologie mit Weisheit, aber auch mit dem Sterben verbunden werden. Nach fast 8 Wochen zäher Verhandlungen bereitet sich die Unionsspitze auf die entscheidenden Gespräche mit der SPD vor. Doch ob es am Ende zu einer großen Koalition kommt, ist angesichts der Stimmung an der SPD-Basis offener denn je.
Das merkt man ja auch bei den Verhandlungen. Die SPD-Führung denkt in Wahrheit mehr an die nächsten 4 Wochen, als an die nächsten 4 Jahre.
SPD-Chef Gabriel suchte heute den Schulterschluss mit den Gewerkschaften. Doch bei der IG Metall schlugen ihm auch offene Skepsis und Misstrauen gegenüber dem Bündnis mit der Union entgegen.
Wir werden jedenfalls nichts zustimmen im Koalitionsvertrag, bei dem die Gewerkschaften sagen, das ist nicht genug. Es geht noch um mehr.
Ja. Wie groß der Widerstand gegen eine große Koalition ist, erlebt die SPD-Führung an diesem Wochenende auch auf diversen Regionalkonferenzen.
Ich will die große Koalition nicht.
Ich kann momentan mir nichts vorstellen, dass wir da Koalition führen könnten.
Ja, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ich hoffe, dass das Mitgliedervotum deutlich gegen die große Koalition ausfallen wird.
Doch ein Nein der Basis würde die Partei in eine existenzielle Krise stoßen, warnt der Parteichef.
Weißt du, warum ich darüber nicht lachen kann? Weil das Risiko der SPD ist, unter 20% zu gehen.
Doch sollte eine große Koalition scheitern, ständen auch die Grünen für neue Gespräche mit der Union bereit.
Bevor es Neuwahlen gibt, müssen die demokratischen Parteien miteinander reden. Das ist selbstverständlich.
Die meisten Beobachter erwarten, dass sich die Spitzen von Union und SPD in den kommenden 3 Tagen und Nächten noch irgendwie zusammenraufen werden. Danach aber liegt die große Koalition allein in den Händen der 470.000 SPD-Mitglieder. Für manche ist das gelebte Basisdemokratie, für andere auch in der SPD-Führung, inzwischen nur noch ein Albtraum.
In der Ukraine haben mehrere 10.000 Menschen für eine weitere Annäherung ihres Landes an die EU demonstriert. Anlass der Proteste war eine überraschende Entscheidung der Regierung am Donnerstag. Sie hatte ein lange geplantes Partnerschaftsabkommen mit der EU auf Eis gelegt. Russland hatte die Vereinbarung zuvor scharf kritisiert.
Die ukrainische Flagge, gefolgt von der Europafahne, quer durch Kiews Innenstadt, auf dem Weg, so hoffen sie, nach Europa. Vorbei am legendären Maidan, dem Unabhängigkeitsplatz. Hier begann fast auf den Tag genau vor 9 Jahren die sogenannte Orange Revolution. Damals ging es gegen Wahlfälschungen. Heute demonstrierten die Ukrainer zum ersten Mal für etwas, für Europa. Dafür, dass ihre Regierung das Partnerschaftsabkommen mit der EU doch noch unterschreibt. Wir sind ein Teil Europas, wir wollen dazugehören. Es ist unser Recht, das selbst zu entscheiden. Und was fällt Russland ein, sich einzumischen? Wir sind ein souveräner Staat. Wir wissen selbst, in welche Richtung wir zu gehen haben. Am Abend kündigte der prominenteste Oppositionelle, Boxweltmeister Vitali Klitschko, weitere Proteste an. Hamburg, Berlin, Paris, überall, wo es Ukrainer gibt, sind sie heute auf der Straße. Das Volk müsse Druck auf die Regierung ausüben. Auch so könne man zeigen, dass man längst zu Europa gehöre. Noch immer sind die Kiewer auf den Straßen. Manche haben Zelte aufgestellt, wie damals bei der sogenannten Orangen Revolution. Sie wollen die pro-russische Kehrtwende ihres Landes nicht mitmachen. Und wenn Präsident Janukowitsch sich von Moskau einschüchtern lasse, hieß es hier heute, dann sei er eben nicht der richtige Präsident für sein Volk. Denn das habe sich entschieden für Europa.
In der Fußball-Bundesliga bleibt Hannover 96 ein gern gesehener Gast auf fremden Plätzen. Beim 1:3 gegen den Hamburger SV kassierten die Niedersachsen im 6. Auswärtsspiel die 6. Niederlage.
Auf Hannovers Trainer Mirko Slomka kommen schwierige Zeiten zu. Denn seine 96er verloren auch das 6. Auswärtsspiel dieser Saison. Dabei begann die Partie wie gewünscht. Hannover setzte den HSV unter Druck und Husti nutzte die Fehler in Hamburgs Defensive zum 0:1. Die Taktik war aufgegangen. Die Freude dauerte allerdings nur 3 Minuten. Dann landete Zielers Faustabwehr direkt auf dem Fuß von Bardet. Dessen Glücksschuss brachte den Ausgleich. Gleichzeitig der Halbzeitstand. 40 Sekunden nach der Pause nahm das Unglück für 96 seinen Lauf. Westermanns Flanke vollendete Beister zum 2:1 für die Hamburger. Allerdings Beister bei seinem Treffer haarscharf im Abseits. Hannover war in der gesamten zweiten Hälfte zu harmlos und kassierte kurz vor Schluss das entscheidende 1:3 durch Hakan Çalhanoğlu. Hannover 96 muss den HSV damit in der Tabelle vorbeiziehen lassen. Trainer Slomka braucht nun schnell Erfolgserlebnisse, um in Ruhe weiterarbeiten zu können.
Im zweiten Sonntagsspiel musste sich Bremen Mainz mit 2:3 geschlagen geben. Die Gäste gingen durch Müller und zweimal Okazaki in Führung. Elia und Di Santo konnten nur noch verkürzen. Die Tabelle. München führt souverän vor Leverkusen und Dortmund. Mönchengladbach, Wolfsburg und Schalke auf den weiteren internationalen Plätzen. Mainz rückt vor auf Platz 7. Die untere Hälfte führt Augsburg an. Hamburg schiebt sich auf Rang 11 vor Bremen und Hannover. In der Abstiegszone Freiburg, Nürnberg und Braunschweig.
Sebastian Vettel gewinnt das Finale dieser Formel-1-Saison in Sao Paulo. Damit gelingt dem vorzeitigen Titelträger erneut eine herausragende Leistung. Beim Start verliert Vettel zwar die Spitzenposition, erobert sich diese aber bereits nur eine Runde später wieder zurück. In der Folge dominiert er diesen Grand Prix und fährt einen Vorsprung von über einer halben Minute heraus. Als sein Team bei seinem zweiten Boxenstopp nicht vorbereitet ist, verliert er viel davon. Seine Verfolger Mark Webber und Fernando Alonso kommen allerdings über die Plätze 2 und 3 nicht hinaus. Sebastian Vettel gewinnt sein 13. Saisonrennen, das 9. in Serie. Damit egalisiert er einen alten Rekord von Michael Schumacher. Mitte März 2014 beginnt für den vierfachen Formel-1-Weltmeister die neue Titelverteidigung.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 25. November.
Zwischen einer Tiefdruckzone und einem Hoch strömt polare Luft zu uns. Tagsüber hat die Sonne eine Chance, nachts muss vielerorts mit leichtem bis mäßigem Frost gerechnet werden. Am Mittwoch breiten sich wieder neue Wolken aus. An den Alpen schneit es in der Nacht noch, sonst klart es von Norden mehr und mehr auf. Am Tag ist es vielerorts recht freundlich, im Osten und Südosten fällt vor allem am Erzgebirge und an den Alpen etwas Schnee, auch im Westen ein paar Schneeschauer, im Flachland dort auch Regen. Der Wind wird schwach bis mäßig, an der Ostsee frisch aus Nordwest bis Nord. In der Nacht ist es an der See teilweise frostfrei, sonst leichter, im Bergland auch mäßiger Frost. Am Tag minus 1 Grad an den Alpen und 7 Grad im Nordwesten. Auch am Dienstag. Neben Wolken oft Sonne, an den Alpen etwas Schnee, in Nordwesten stellenweise Nieselregen. Am Mittwoch im Süden zum Teil noch freundlich, von Nordwesten leichter Regen, im Bergland zunächst auch Schnee oder gefrierender Regen. Am Donnerstag kaum Sonne, mitunter etwas Regen, in Ostbayern auch gefrierender Regen.
Um 22.45 Uhr sind wir wieder für Sie da. Karin Mioska hat dann folgende Tagesthemen für Sie. Historische Einigung, welche Bedeutung das Atomabkommen für den Iran hat. Außerdem ausführliche Berichte zu den Sonntagsspielen der Bundesliga. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.